Ja, schwach und stark, das ist in der Bibel sowieso ein interessantes Thema. Das gibt es also an ganz verschiedenen Stellen, also auch im Römerbrief, wo Paulus dann sagt, die Starken sollen Rücksicht nehmen auf die Schwachen. Und mit den Starken meint er die mit einem etwas weiteren Gewissen, und die Schwachen sind für ihn eigentlich die mit einem ganz engen Gewissen. Nun ist ja aber der Witz, wir kennen das sicher, die mit dem engen Gewissen, die sehen sich ja immer als die Starken. Ne? Aber das ist ein anderes Thema, darum geht es heute nicht. Aber das ist auch, das haben wir in Bibelstunden, habe ich das auch schon, und das war schon ganz interessant, wer sich dann wie einordnet, und interessantes Thema. Aber in 2. Korinther 12 geht es ja um was anderes. Ich lese uns erstmal den Text vor. Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, die mir gegeben ist, mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich der Satansengel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche, und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten, um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Mir ist gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich der Satansengel, der mich mit Fäusten schlägt. Ich denke mal, das klingt dramatisch, oder? Die Theologen, die diskutieren bis heute, worum es dabei gehen könnte. Zur Auswahl stehen Depressionen, Epilepsie, geistliche Anfechtungen, körperliche Krankheiten. Wir wissen, er hat mit den Augen ziemliche Schwierigkeiten gehabt, der Paulus. Er schreibt mal, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch schreibe, und ihr würdet euch die Augen ausreißen und sie mir geben, wenn das was bringen würde. So hat er ganz offensichtlich auch schlecht gesehen. Die ehrlichste Antwort an der Stelle ist, wir haben keine Ahnung. Was sicher ist, Paulus hat gelitten wie ein Hund. Und er hat es auch nicht, zunächst mal überhaupt nicht verstanden, weil er gesagt hat, ich will doch Gott dienen. Warum dann so eine Blockade drin? Ich könnte doch für Gott noch viel mehr bewegen, noch viel mehr erreichen, wenn ich diese Probleme nicht hätte. Kennt ihr solche Gedanken? Ja, wenn man in irgendeiner Weise eingeschränkt ist, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Von daher ist es gar nicht so schlimm, dass wir nicht genau wissen, was es bei dem Paulus hier ist. Aber wenn wir und jeder von uns hat Einschränkungen, wir sind nicht allmächtig, wir sind nicht allwissend. Jeder von uns hat seine Grenzen. Ich habe vor vielen Jahren mal einen Vortrag gehört von einem Pfarrer, der saß im Rollstuhl, und der sagte: Ich bin nicht behindert, ihr seid behindert. Was wollte er damit sagen? Er sagt, jeder von uns hat Grenzen. Und bei ihm waren die Grenzen eben darin, dass er nicht laufen konnte. Aber dafür konnte er sich natürlich in Menschen einfühlen und reinversetzen, die in ähnlicher Situation waren. Er arbeitete in einer Einrichtung, und da sagen manche, du bist doch gar nicht behindert, du kommst doch überall hin mit deinem Rollstuhl. Ja, wir sind doch viel schlimmer dran oder was auch immer. Ja? Jeder von uns hat seine Begrenzungen. Und jetzt melden sich mal alle, die das noch nie gestört hat. Das weiß ich nicht genau, traut ihr euch nicht oder seid ihr ehrlich? ja, natürlich ärgert uns das manchmal, dass wir Grenzen haben, die wir gerne übersteigen würden, die wir gerne überschreiten würden. Und je enger die Grenzen sind, und das ist ja nun mal auch mit zunehmendem Alter, nehmen die Grenzen zu. Also euch Jüngeren kann ich das nur sagen, so ab 24, 25 geht das los. Ab 40, 50 merkt man es schon etwas deutlicher. Ich war also etwas über 40, als meine Augen nicht mehr so wollten. Ich konnte manches nicht mehr lesen und gehe zum Augenarzt. Dann habe ich gesagt, naja, bei mir kann das auch am Kreislauf liegen. Ich habe da so diverse Probleme schon mal. Und da sagt die jetzt, Augenärztin, jetzt sage ich was ganz Schreckliches. Es liegt am Alter. Mit 40. Ja, also ja, es gibt Grenzen. Und es gibt Grenzen, die uns ärgern. Es gibt Grenzen, die uns stören. Und es gibt Grenzen, und ich denke, die bei Paulus hier zählen zu der letzten Kategorie, es gibt Grenzen, die uns richtig wehtun, die uns richtig zu schaffen machen. Und was macht Paulus als guter Christ? Er versucht es einzuordnen. Das hier kann er aber mit Sicherheit erst im Rückblick schreiben. Ich glaube nicht, dass Paulus, ich habe gerade nämlich gestutzt, weil ich, wenn ich es jetzt neu vorbereiten würde, würde ich die Reihenfolge umdrehen. Kann ich ja immer noch machen. Ja, machen wir jetzt einfach mal zwei Folien weiter. Was macht Paulus? Er schreit zum Herrn. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche, dieser Engel Satans. Und das ist nicht nur so ein Gebet, ach Herr, hilf doch, dass das jetzt aufhört. Amen. Und dachte, danke fürs Essen und dann geht's los. Oder? Sondern dreimal zu flehen, ich stelle mir das vor, der Paulus ist auf seine Knie gegangen. Also wenn ich mit Gott ringe, wenn ich flehe, das ist der Moment, wo ich auf Knie gehe und bete. Ich gehöre nicht zu denen, die grundsätzlich auf die Knie gehen beim Beten. Sondern das ist bei mir eine Ausnahme. Aber wenn ich dieses Flehen, wenn ich das spüre innerlich, dass ich wirklich anfange, mit Gott zu ringen, dann gehe ich auf die Knie und dann kommt das so raus und dann, gut, ich werde nicht laut, ich schreie nicht in dem Sinne zu Gott, aber das ist ja eine Typfrage, ja, da kann jeder, wie es ihm passt. Aber der Paulus ringt mit Gott, der geht ganz intensiv in diese Verbindung mit Gott rein. Und der, das, wie gesagt, das macht ihm Not und mit dieser Not schreit er zu Gott. Und dann kriegt er die passende Antwort. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit, ist die 2017er Luther. Der ältere Luther hat ja, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ganz wörtlich übersetzt heißt vor allen Dingen der erste Teil, nicht nur lass dir an meiner Gnade genügen, sondern meine Gnade genügt dir. Klartext, ich habe dir schon genug gegeben. Damit musst du jetzt erstmal leben. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft kommt in der Schwachheit zur Vollendung. Versucht euch mal einen Moment in den Paulus reinzuversetzen. Seit seiner Bekehrung unterwegs für Gott. Er schreibt ja gerade im 2. Korintherbrief, was er alles erlitten hat. Er ist geprügelt worden, er ist gesteinigt worden, er hat Schiffbruch erlitten, er ist unter Räuber geraten. Alles für die Sache Gottes. Und jetzt hat er da eine Einschränkung und da ringt er mit Gott und sagt, nimm das doch weg. Und Gott sagt, was ich dir gegeben habe, reicht. Also mir wäre das Messer in der Tasche aufgegangen, im ersten Moment. Ich wäre erst mal richtig sauer gewesen. Ja, und vor allen Dingen am besten ist ja dann noch, wenn dann von anderen kommt, na wo ist denn jetzt dein Gott? Der müsste dir doch jetzt helfen. Der müsste das doch jetzt so machen wie bei Martina, dass das Knie einfach heilt. So muss das doch sein, wenn man mit Gott unterwegs ist. Oder? Ja, so denken wir oft. Ja? Wenn wir unser Leben für Gott leben, dann muss der doch jetzt auch dafür sorgen, dass das auch flutscht, dass das auch läuft, dass das auch funktioniert. Und jetzt sagt der einfach, nö. Das, was ich dir gegeben habe, reicht. Das muss man erstmal wegstecken, oder? Jetzt komme ich zu der Folie, die ich eigentlich schon weiter oben habe. Die Begründung. Müssen wir wieder ein bisschen zurückgehen. Im Nachgang kann Paulus einordnen, damit ich mich wegen der hohen Offenbarung nicht überhebe. Und hier unten nochmal, damit ich mich nicht überhebe. Im Nachgang kann Paulus sagen, ja, mir ist so viel geschenkt worden. Und jetzt mal Hand aufs Herz, ich meine, wer von uns ist schon mal in eine Stadt gegangen, in der es keine Gemeinde gibt? Nach 2 Tagen wird er wieder verjagt und hinterlässt eine komplette Gemeinde. Und das hat der Paulus nicht nur einmal erlebt. Ja, also nur mein Gefühl, was Gott hier auch meint, wenn er sagt, ich habe dir ja schon ganz viel gegeben. Aber Gott hat den Überblick. Erstmal weiß er, was wir für Typen sind. Der eine Typ neigt zur Überheblichkeit, der andere nicht. Ja, Paulus hat, als er dann wieder runter war und das Ganze ein bisschen einordnen konnte, hat er gemerkt, naja, wahrscheinlich bin ich auch so ein Typ, der irgendwann denken würde, ich bin der Tollste, ich bin der Größte, ich bin der Beste. Es gibt da ja so ein paar Sätze auch in seinen Briefen, da schlucke ich dann schon mal. Ich bin der Vornehmste unter allen Sündern, ja, ich bin der schlimmste Sünder, den es gibt, aber gleichzeitig auch, ich bin der Erste unter den Aposteln. Ja, also das nenne ich mal Selbstbewusstsein. Gott wird schon gewusst haben, warum der Paulus so eine Bremse gebraucht hat. Im Nachgang, mit ein Stück Abstand, kann Paulus einordnen, warum Gott diese Krankheit nicht verhindert hat. Warum Gott zugelassen hat, vielleicht sogar ihm das geschickt hat, dass er ganz klar merkt, hier sind meine Grenzen. Einer meiner geistlichen Väter, so die mich in der Kindheit und Jugend begleitet haben, der hat einen schweren Unfall gehabt. Ich kannte den nur hinkend. Der hat also das Fußgelenk zertrümmert gehabt mit so und so viel Brüchen da drin. Also wie gesagt, solange ich zu Hause war und ihn erlebt habe, konnte der nicht mehr normal laufen. Und der sagte ganz trocken, ja, das musste Gott machen, um mich mal zur Ruhe zu bringen. Denn ich war zwar ständig für Gott unterwegs, aber nicht mehr mit Gott. Ja, also ich war ständig in der Sache Gottes unterwegs, für Gemeinde und so weiter, aber ich habe überhaupt nicht mehr gefragt, was Gott eigentlich von mir will. Und damit ich mal stehen bleibe oder in dem Fall liegen bleibe und hinhöre, musste Gott irgendwas machen, dass ich nicht mehr laufen kann. Vorsichtig nur, das kann man selber für sich so erkennen, das würde ich nie einem anderen um die Ohren hauen. Ja, also nur mal auch da wieder zur Einordnung. Es gibt in der Bibel ganz verschiedene Gründe, warum Gott Leid im Leben seiner Leute zulässt. Ja, dazu gehört hier so eine Bremse, wie bei Paulus, damit du nicht oben durch die Decke gehst und du denkst, du wärst selber der Größte und der Beste und der Schönste, kriegst du eine Grenze rein. Ist eine Möglichkeit, die Paulus für sich hier als die richtige erkennt. Bei David ist es eine Vorbereitung auf ein Amt. Der wird als kleiner Junge gesalbt zum König. Bis er tatsächlich auf dem Thron sitzt, ist er 40. Das ist eine ganz schöne Spanne noch. Und was hat er in der Zeit alles erlebt? Kann man alles nachlesen im Alten Testament. Das war eine Vorbereitungszeit auf seinen Dienst als König. Gibt es auch andere, wo man merkt, hier bereitet Gott jemanden vor. Es gibt natürlich das, woran manche immer sofort denken, individuelle persönliche Schuld, wo Gott jemanden stoppt. Auch das hat David, also bei David gibt es da gleich mehrere Varianten. David hat auch die erlebt, ja, dass er Mist gebaut hat und deswegen in Schwierigkeiten gerät. Auch das gibt es bei David. Nur, manchmal neige ich dazu, den Punkt überhaupt nicht zu nennen, weil es eben Christen gibt, und die gab es auch schon im Judentum, die Jünger Jesu. Wer hat gesündigt? Er oder seine Eltern, ja, bei den Blindgeborenen? Warum ist der blind? Da muss doch einer gesündigt haben. Und Jesus sagt, keiner von beiden. Und damit sind wir bei der vierten Sorte, Begründung. Es gibt den Fall, mindestens zweimal in der Bibel, dass jemand Schwierigkeiten hat, damit Gott verherrlicht wird. Bei dem Blindgeborenen sagt es ja Jesus ausdrücklich, der ist blind geboren, damit der Menschensohn verherrlicht werde. Oder ja, mit Gott verherrlicht werde. Und das andere Beispiel ist Hiob. Das ist natürlich das, was uns mit unserem Gerechtigkeitsempfinden gewaltig juckt.
wenn wir uns da wirklich mal reinversetzen und das nicht nur so rein intellektuell abarbeiten, da muss einer leiden, damit Gott verherrlicht wird? Geht's noch? Aber das gibt es in der Bibel. Wäre ein eigenes Thema, das jetzt mal umfassend zu sehen, aber ja, das sind nur mal ein paar Beispiele. Und ich gehöre nicht zu denen, die sagen, es gibt nur das, was es schon in der Bibel gibt. Dann dürfen wir auch kein Auto fahren. Vom Auto steht nämlich auch nichts in der Bibel. Das sind Beispiele. Es kann ganz unterschiedliche Gründe geben, warum Gott es für sinnvoll hält, dass einer seiner Leute an seine Grenzen stößt, unter Umständen auch mal leidet. Und ich meine, wir dürfen das tun, was Paulus hier tut, nämlich flehen, dass es aufhört. Ja, das ist überhaupt keine Frage. Das dürfen wir selbstverständlich tun. Ja, ich würde sogar sagen, das sollten wir tun. Nicht nur das dürfen wir, sondern das sollten wir tun. Aber gleichzeitig vielleicht auch mal überlegen, Herr, was gibt es für eine Begründung? Und dann kann passieren, dass wir so eine Antwort kriegen, die uns überhaupt nicht passt. Und dann zieht aber Paulus auch die Konsequenzen daraus. Jetzt habe ich mich selber durch das Hin- und Herspringen ein bisschen durcheinander gebracht, aber es geht schon. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Das Thema Rühmen ist bei Paulus ein ganz großes Thema, wahrscheinlich auch, weil das in seiner Zeit ein Problem war. Ja, manch einer hat sich was eingebildet auf seine ganz besonderen Gaben und Paulus sagt, es gibt nur zwei Arten von Rühmen, die in Ordnung sind. Eine steht hier, wenn ich mich rühme, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Und die andere? Genau. Wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das sind die beiden. Ja, also entweder ich rühme mich damit, dass ich einen super Gott habe, dass ich einen Herrn habe, wie es besser nicht geht. Oder ich rühme mich meiner Begrenztheit, weil ich weiß, wenn ich an meine Grenzen stoße, dann hat Gott alle Entfaltungsmöglichkeiten. Und manchmal ist es wirklich so, guckt euch mal an, welche Leute Gott berufen hat. Gideon, ich bin der Jüngste aus einer unbedeutenden Familie, einen Führer Israels wird man doch aus einer angesehenen Familie wählen und dann ist es natürlich der Erstgeborene. Er war der Jüngste. David, der Vater soll alle seine Söhne antreten lassen und der fällt ihm nicht mal ein. Und der ist es dann aber. Was haben wir noch? Jesaja, Jeremia, ich bin zu jung, ich bin unreiner Lippen, von einem Volk unreiner Lippen. Wir können das durchgehen. Es sind immer wieder eigentlich die, an die wir überhaupt nicht denken würden. Und warum macht Gott das? Übrigens, ganz Israel sagt, ich habe euch nicht berühmt erwählt, weil ihr etwas ganz Besonderes war, sondern ich habe dich erwählt, weil du das Kleinste und Unbedeutendste unter allen Völkern bist. Ja, und jetzt können wir mal über unsere eigene Berufung nachdenken. Warum hat Gott uns denn berufen? Weil wir die Tollsten, die Stärksten, die Schönsten, die Besten sind? Oder weil er aus uns etwas machen kann und etwas machen will, weil er groß ist? Wenn wir uns rühmen, so wollen wir unsere Begrenztheit rühmen, denn gerade darin kann Gott stark sein. Ich denke mal, den meisten von uns geht das gegen den Strich. Denn normalerweise versuchen wir doch, unsere Stärken rauszustellen und unsere Grenzen ein bisschen unter den Teppich zu kehren, oder? Das ist doch der normale menschliche Umgang. Und in unserer Gesellschaft ist das ja manchmal auch notwendig. Denn wenn ich meine Begrenztheit nach außen trage, werde ich fertig gemacht. Ja, verliere ich meinen Job oder ich kriege gar nicht erst einen. Wenn ich meine Grenzen vor mir hertrage, meine Beschränkungen, das wird in der Gesellschaft nicht honoriert. Und von daher sind wir eigentlich auch so erzogen, dass wir das lieber ein bisschen unter den Teppich kehren, nicht so nach außen tragen, besser nicht zeigen. Und was wir zeigen, das sind dann nach Möglichkeit unsere Stärken, was wir können, was gelingt und so weiter. Und am schlimmsten finde ich, wenn das unter Theologen, unter Hauptamtlichen dann auch passiert. Hier war ich noch nicht, kann ich jetzt schon frei reden. Ich war hier noch nicht bei einem hauptamtlichen Treffen, aber ich war schon in einem Verband unterwegs, wo ich das erlebt habe. Wo dann jeder so, ich habe die schönste und die beste und die erfolgreichste Gemeinde. Ich wäre am liebsten gleich wieder abgereist. Leider war die Veranstaltung Pflicht und das jedes Jahr zweimal. Wo ich einfach denke, nee Leute, da ist der biblische Maßstab anders. Lasst uns einfach ehrlich sein an dieser Stelle. Und das hat dann auch noch Konsequenzen. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung und Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Ja, das alles macht mich nicht fertig. Ja, ich meine, diese ganze Verunsicherung jetzt um Corona oder auch eigene Krankheit, das kann einen schon mal fertig machen. Und Paulus sagt jetzt, weil ich weiß, dass meine Schwachheit kein Problem ist, weil ich weiß, dass dieses Dinge nicht mehr überblicken, nicht durchschauen, kein Problem ist, weil Gott, gerade wenn wir an unsere Grenzen kommen, alle Möglichkeiten hat, deshalb bleibe ich gelassen, wenn ich schwach bin, wenn ich misshandelt werde, wenn ich in Not bin, wenn ich in Verfolgung bin, wenn ich Angst habe um Christi willen. Deshalb bleibe ich gelassen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, so weit bin ich noch nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. So weit bin ich noch nicht, dass ich das sagen könnte. Egal, was kommt, ich bleibe gelassen. Ich kann mich auch noch aufregen und ich kann auch noch Angst kriegen und mich blockieren lassen und was weiß ich. Aber die Perspektive, die Paulus hier aufzeigt, die finde ich trotzdem richtig. Und ich möchte daran arbeiten, dass ich sage, Herr, es kommt darauf an, dass du das Heft in der Hand hältst. Ich bin jemand, der, also von Natur aus habe ich ein gutes Maß an Rechthaberei an mir. Ich denke, ich habe es ein bisschen reduzieren können. Ich weiß nicht, ob wir das noch, aber gerade so in meiner Anfangszeit im Dienst, denke ich, da bin ich manchen Leuten ganz schön auf die Kette gegangen. Und dann hatte ich eine Bibelstunde und da gab es eine Frau, die hat einfach Blödsinn erzählt. Die hat gesagt, also das Wort Christ kommt vom Teufel und hatte da also eine abstruse Theorie, wie sie das auch begründet hat. Und wenn ich also dann in irgendeiner Bibelstunde gesagt, wir als Christen, dann zack, ging der Arm hoch und dann kam sie mit ihrer Theorie. Und wenn ich dann widersprochen habe, war die Bibelstunde gelaufen. Ja, dann ging es nämlich nur noch um dieses Thema und weil die Frau für sachliche Argumente überhaupt nicht zugänglich war, ging das also nur noch rund. Dann habe ich das also dann auch, damals war ich in der Seelsorgeausbildung und dann habe ich das da mal angesprochen und dann sagte die Leiterin, da hilft unter Umständen nur eins, rausschmeißen. Das wollte ich dann doch nicht gleich so. Und dann ist mir irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, entweder durch einen Bibeltext oder das hat jemand einmal irgendeinem anderen Zusammenhang gesagt, wer muss eigentlich hier die Kontrolle haben? Muss ich die Kontrolle haben oder muss Jesus die Kontrolle haben? Und dann habe ich gesagt, Herr, ich gebe die Kontrolle ab an dich. Und dann habe ich rein äußerlich ganz praktisch anders reagiert. Ich habe dann einfach gesagt, vielen Dank für Ihre Theorie oder für Ihre Meinung und habe weitergemacht, als wenn nichts gewesen wäre. Damit war das dann nur noch eine Randnotiz in der Bibelstunde und wir konnten am Thema wirklich weiterarbeiten. Aber dazu war bei mir innen drin eben notwendig, dass ich muss jetzt nicht die Kontrolle haben, ich muss jetzt das nicht richtig stellen, ich muss nicht dafür sorgen, dass hier nur richtige Aussagen fallen in dieser Bibelstunde, sondern ich kann das einfach mal stehen lassen. Und drum beten, Gott hat die Kontrolle, Jesus hat die Kontrolle. Ja, und das ist, wo ich gemerkt habe, wenn er die Macht haben muss, wenn er die Kontrolle hat, dann kann ich Dinge loslassen. Und dann kann ich Schwachheit zulassen. dann kann ich zulassen, dass nicht das meiner Meinung nach Richtige laut am Ende steht, sondern dass da möglicherweise daneben auch mal eine Aussage steht, die ich für falsch halte. Und plötzlich war da ganz viel Gelassenheit möglich. Und als ich damals dann weggegangen bin aus der Region, hat die Frau sich noch verabschiedet und war also ganz... Ich habe ihr nie recht gegeben mit ihrer Sache, wollte ich, sondern ich habe das einfach nur, danke für ihren Beitrag und weiter. Es gibt sicher auch andere Dinge, es gibt auch Themen, wo man das nicht machen kann, wo man dann auch sagen muss, stopp, das kann ich jetzt nicht stehen lassen. Klar, gibt es auch. Aber ich glaube, es geht einfach darum, wer hat die Kontrolle? Und dann bin ich auch beim Vertrauen wieder. Ich vertraue auf Jesus, dass er keinen Fehler macht. Und dann habe ich erlebt, dass wir über Kranken gebetet haben und die sind geheilt worden. Ich habe erlebt, wir haben über Kranken gebetet und die sind gestärkt worden in ihrer Krankheit, dass sie die Krankheit besser tragen konnten. Und ich habe erlebt, dass wir mit Menschen gebetet haben und es ist zu Ende gegangen. Ja, glaubt ihr denn, wir kommen alle gesund in den Himmel? Es gibt von Tiki Küstenmacher da eine Karikatur. Liegt einer also im Bett, Bart bis fast ans Fußende. Und daneben stehen die Ärzte und auch ein Seelsorger. Und der Kranke sagt dann da, ja, wie, hört das mit den Heilungen irgendwann mal auf? Ich möchte da niemandem auf die Zehen treten, ja, aber wir leben in dieser Welt und Gott weiß, was für uns richtig und gut ist. Und Gott will uns versorgen. Unser Leben liegt in seiner Hand. Und das möchte ich einfach von Paulus hier lernen. Ich bin noch nicht so weit wie der Paulus. Und ich glaube, als der Paulus die Antwort gekriegt hat, war der auch noch nicht so weit. Ich würde ja gerne mal wissen, wie der reagiert hat in dem Moment, als er die Antwort gekriegt hat von Gott. Als er diesen Brief schreibt, da hat er das Ganze ja schon verarbeitet und kann das dann eben auch deuten. Im ersten Moment, sonst hätte er ja nicht dreimal gefleht, ja? Im ersten Moment hat er sicher auch anders reagiert. Aber lasst uns das doch lernen, lasst uns das üben. Einfach zu sagen, okay, Herr, ich vertraue dir, dass du es richtig machst. Und ich sehne mich danach, dass diese Grenze weggenommen wird und dass ich hier eine größere Freiheit habe. Herr, und ich bitte dich darum, mach das, hilf mir. Aber wenn du mehr durch mich bewegen kannst, wenn ich die Grenze habe, als wenn ich sie nicht hätte, dann will ich damit auch weiterleben. Und das sagt sich leicht. Das lebt sich, alles andere als leicht. Aber darum kann es gehen. Herr, ich will so leben, dass du durch mich handeln kannst. Lass uns zusammen beten. Herr, und ich bitte dich, dass du uns genau dazu hilfst, dass wir Ja sagen zu einem Leben, das dich verherrlicht. Auch wenn das bedeutet, dass da Grenzen eine Rolle spielen, dass da Dinge vorkommen, die uns nicht gefallen, die uns nicht passen. Herr, lass du uns Frieden finden darin, dass du dich verherrlichen wirst, auch in unserem Leben.